Literatur. Literradio. Schwerpunktprogramm direkt von der Frankfurter Buchmesse 20. bis 24. Oktober 2021.
Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio.org. On air zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
Willkommen bei Literadio. Begrüßen darf ich nun Ruth Bernardi mit ihrem Buch Totgeschwiegene Leben, literarische Essays. Erschienen ist es bei der Edition Rezia in Bozen. Ruth Bernardi, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Und Domsdi Aduchkansch in der Grapelumwit. Herzlichen Dank für die Einladung und guten Tag an alle.
Sehr schön. Wir haben jetzt schon gleich einmal die Begrüßung auf Ladinisch bekommen. Das Buch haben Sie ursprünglich ja auch auf Ladinisch verfasst. 2020 ist es ebenfalls bei Rezia erschienen unter dem Titel Vites Scudedes Vida. Falsch. Vites Scudedes Via. Und es wurde auch beim literarischen Wettbewerb Scribo ausgezeichnet, bevor Sie nun eben auch die deutsche Übersetzung geschrieben haben. Der Ursprung für dieses Buch liegt aber noch einmal davor, bei einem ebenfalls von Ihnen 2013 veröffentlichten Buch.
Ja, ich habe 5 Jahre lang an der Freien Universität Bozen in Brixen auf der Bildungswissenschaft, wo wir eine Ladinistik haben, eine Geschichte der ladinischen Literatur verfasst. Und zwar 5 Jahre lang, und das war ein Riesenkompendium von 1500 Seiten vom Beginn des ladinischen Schrifttums bis zu den heutigen Schriftstellern, habe ich versucht, alles zu sammeln. Und da kam einer dieser Menschen, die ich hier jetzt porträtiere, bereits vor.
Durch 2 Jahrhunderte führen dann im Endeffekt 3 Frauen und 2 Männer, die haben alle in Zeiten von politischen, historischen Umbrüchen gelebt, in, sagen wir es jetzt einmal grob, Südtirol, aber im ladinischen Sprachgebiet. Sie haben dafür die literarische Form des Essays gewählt. Wie sind Sie denn da vorgegangen, um den totgeschwiegenen Leben eine Stimme zu verleihen?
Ja, der erste war dieser Matthias Ploner, das ist unser erster Schriftsteller aus Gröden, denn Ladinien, ganz kurz gesagt, ist in den Dolomiten Gröden, Gadertal, Fassatal, Buchenstein und Ampezzer, und da spricht man 5 ladinische Idiome. Und Matthias Ploner war unser erster Poet. 1800 hat er seine ersten Gedichte auf Ladinisch geschrieben. Und die anderen sind teils aus meiner Verwandtschaft, meine Urgroßmutter, das ist Rosalia Nogler, dann hatte ich Anna Maria Wanker, meine Großtante, und auch noch eine Klosterfrau aus dem Grödnertal, die auf Säben ins Kloster gegangen ist. Das ist gerade das Kloster Säben bei Brixen in Klausen. Vielleicht die Leute, die auf der Brenner Autobahn vorbei sind, haben es gesehen, oberhalb Klausen. Und wo ich auch wohne, gerade am Fuße des Felses, und wo ich oft raufgehen muss, um meinen Rückenschmerzen etwas Gutes zu tun. Und da war Maria Theresia Sanona aus Wolkenstein, Gröden. Und zum Schluss habe ich noch Pepi Demetz. Das war ein Euthanasie-Opfer. Er hat überlebt, aber der Nationalsozialisten. Ja, ich habe auf geschichtlich, wissenschaftlich, historischer Basis gearbeitet. Ich habe recherchiert, und zwar in Archiven, habe Briefe gefunden, habe Verwandte gefragt, habe die Klosterchronik von Säben durchforscht und so weiter. Und die Lücken habe ich dann mit fiktionaler Arbeit, mit meiner Fantasie gefüllt. Eine Art Essay. Ich habe mich an den Essays von Michel de Montaigne angelehnt, sagen wir so. Und ich finde, dass man durch diese wissenschaftliche Basis und mit Fantasie, mit, sagen wir, fiktionaler Arbeit, dem Wesentlichen eigentlich viel näher kommt, als wenn man nur historische Daten auflistet Und so ein Essay ist auch heutzutage, diese Synthese ist auch heutzutage sehr aktuell, habe ich gesehen, als Genre.
Der wissenschaftliche Teil ist im Buch auch sehr gut dokumentiert mit Anmerkungen und auch einer Quellenliste zu den jeweiligen Personen. Für mich war das sehr hilfreich auf jeden Fall zur Orientierung und auch zum Verstehen der Zusammenhänge. Wie ist es Ihnen denn selbst ergangen, als Sie die belegte Geschichte mit den individuellen Geschichten dann verbunden haben?
Ja, die ausführliche Quellenliste kommt daher, dass ich gedacht habe, das werden viele meiner Grödner Landsleute lesen und auch neugierig sein, wie war hier die Verwandtschaft, denn die kennen ja so gut wie alle oder viele dieser Menschen. Und das Buch war ja zuerst ausschließlich auf Ladinisch gedacht. Und für Ladinien sind diese Quellen sehr nützlich. Und im Deutschen haben wir sie dann einfach beibehalten, diese Quellen. Es könnte jemand kommen und sagen, für Deutsche ist das vielleicht zu ausführlich. Aber der Verlag hat gesagt, nein, nein, in Südtirol ist auch Interesse zu sehen, welche Familien da dahinter stecken und so weiter.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal von der ladinischen Erstfassung gehört. Jetzt wäre es auch schön, wenn wir mal den Klang dieser Sprache hören. Und ich würde Sie bitten, ob Sie uns eine kleine Passage einmal auf Ladinisch vorlesen wollen.
Ja, ich lese den Beginn von Anna Maria Sanonor. Das heißt Lucifer, il portador del lume, Lucifer, der Lichtträger. Il fava ta mesa al dinsta. Maria Teresia Sanonor zappava sotto al porton ora che mai nasute convant. La contrede sfrasches la pitla città medievela sov la pausa ora e fava zang geniada per l'ultim punton de troi. Il toc sopra la sceles fing saura i touch de città ti savava da sang sfadiaus per via chichalieres de sas fava un pur plu auc che zanza. Und so schlafava Mojauna sentivla da Urs, de Gita, da Salva, Aurtigei, San Pierre, Lajong, Jalbjongs, Fingjuat Luses, La Stankatza, La James.
Vielen Dank. Diejenigen, die Ladinisch verstehen, wissen jetzt schon ein bisschen, worum es geht. Es handelt sich um das erste Porträt. Es ist Maria Theresia Sanonor gewidmet und die ist aus freien Stücken in das Kloster Seben eingetreten. Der Antrieb dazu ist weniger im Glauben gelegen als in ihrem inneren Bedürfnis nach Stille. Wie ist es ihr denn dann gelungen oder in welcher Form konnte sie dann dort in diesem Kloster eben ihre Freiheit entdecken?
Ja, ich muss zugeben, Maria Theresia Sanonor war mir zu Beginn sehr fremd, denn ich dachte, ich habe auch mit Kirche oder Klosterleben nicht viel am Hut oder ich kenne das nicht so. Und da ich tatsächlich wenig Material gefunden habe, denn sie hat gerade in diesen Zeiten der Wirren der napoleonischen, österreichischen und bajuwarischen Wirren gelebt. 1785 ist sie eingetreten. Da habe ich sehr viel aus meiner Fantasie reintun können in diesem Porträt. Und so kam auch viel, ich muss zugeben, von mir selber rein. Und wenn man in Klausen lebt, kann man sich vorstellen, ganz Europa fährt da vorbei über unseren Köpfen, die Autobahn. Und da hat sich das so entwickelt, dass sie einen Schritt in die Freiheit, weg von dieser hektischen Welt. Und wenn man auch bedenkt, die Frauen früher, die mussten schwer arbeiten, jedes Jahr ein Kind gebären und so weiter. Es ist ja sehr katholisch, das Südtirol gewesen. Und so hat es sich entwickelt, dass sie sich so frei gefühlt hat im Kloster. Es ist ja ein Klausurkloster gewesen, aber da war sie so viel freier als draußen. Und sie hat sich dann sogar die Freiheit genommen, selbst zu entscheiden, wann sie aus diesem Leben ausscheiden will.
Was sie auch entdeckt hat, eigentlich erst im Kloster, welche Schätze in der Literatur oder im geschriebenen Wort liegt, weil ich glaube, Schulbildung ist den Mädchen nicht in großem Umfang zu jener Zeit zugestanden.
Ja, es war gerade der Beginn der Schulpflicht von Maria Theresia, ja, von der Kaiserin Maria Theresia. Und sie hat die Dottrina, das ist Glaubensbekenntnis, die Religion hat sie schon gehabt. Das war aber auf Italienisch in Gröden. Und sie war ladinischer Muttersprache. Deshalb hat sie schon eine Zeit lang gebraucht, bis in das schöne, gute Hochdeutsch der Klosterfrauen, der Chorfrauen, sie ist Chorfrau auch geworden, zu Hause war. Aber sie hat das sehr schnell gelernt. Wie halt die Ladiner viel in der Welt rumgekommen sind und sich überall sofort anpassen müssen. Wie sie auch bei mir hören, ich muss mich ja auch ständig anpassen. Das ist unser Dilemma ein bisschen.
Was Maria Theresia von zu Hause mitgenommen hat, war die Liebe zu den Tieren. Und da macht sie dann ja auch gleich eine erste Entdeckung, als sie beim Kloster ankommt. Und da haben Sie auch eine schöne Lesestelle vorbereitet, die wir jetzt auch schon zum Teil auf Latinisch gehört haben. Die werden Sie uns jetzt bitte auch auf Deutsch noch vorlesen.
Ja, Lucifer der Lichtträger. Es war Hochsommer. Maria Theresia Sanona trat durch das Aufgangstor zum Kloster. In den dunklen Gassen des mittelalterlichen Städtchens hatte sie sich ausgeruht und war nun für den letzten Anstieg bereit. Jetzt geht sie von der Stadt Klausen den Kreuzweg rauf bis zum Kloster und so beschreibe ich das, ein Stückchen nur. Erschöpft setzte sie sich auf einen großen Stein und sah mit gemischten Gefühlen ins Tal hinunter. Würde sie jemals wieder zurückkehren? Sie wehrte sich gegen diesen Gedanken, wollte ihn nicht weiterspinnen und setzte ihren Weg entlang der Rebmauer fort. Hier raschelte und knisterte es laut im Gebüsch oberhalb des Weges. Eidechsen huschten aufgeregt umher, Vögel flatterten ängstlich davon. Und plötzlich sah sie ein kleines, eigenartiges Tierchen, das ihr gänzlich unbekannt war. Erstaunt beobachtete sie, wie es gemächlich an einem Grashalm hochkletterte. Es war weder ein Schmetterling noch eine Heuschrecke. Die gab es auch in ihrem Tal und sie kannte sie genau. Das Tier sah einer Heuschrecke zwar ähnlich, doch war es größer, grasgrün, hatte Flügel und 6 lange Beine, wobei die Vorderbeine sich wie 2 Zangenarme bewegten. Maria Theresia beobachtete gespannt die langsamen Bewegungen des Tieres. Da drehte es seinen rechteckigen Kopf in ihre Richtung und sah ihr mit seinen grünen Facettenaugen direkt ins Gesicht. Da Maria Theresia ihm zu nahe getreten war, hielt es ängstlich inne, hob die vorderen angewinkelten Zangenarme wie 2 gefaltete Hände gegen den Himmel, wobei auf der Brust die Zeichnung eines vorgetäuschten schwarz-weißen Augenpaares sichtbar wurde, das zur Abschreckung diente, wie sie später von der Äbtissin erfuhr. Sie war einer Gottesanbeterin, Mantis religiosa, einer religiösen Seherin begegnet. Etwas verwirrt und doch zuversichtlich ging Maria Theresia weiter, bis sie nach der letzten Kehre die 8. Station erreichte. Dort öffnete sich das Rundbogentor der unteren Klausurmauer des Klosters.
Vielen Dank. Das war jetzt auch gleich ein schönes Beispiel dafür, wie Sie dann die Personen mit Ereignissen, Erlebnissen dann noch ausgestattet haben. Und das ist vor allem eine sehr schöne Metapher, auch wann eben die Maria Theresia genau zum Kloster schreitet und die Gottesanbeterin trifft. Ja. Der nächste ist dann Mathieu Ploner. Er war Organist, Komponist und auch ein Chronist. In seinem Heimatdorf St. Ulrich hat er den Neubau einer Kirche vorangetrieben oder auch ermöglicht mit einem unermüdlichen Einsatz. Es wurde ihm leider nicht wirklich gedankt. Er musste weiterziehen. Wie und wo konnte er denn dann sein Potenzial entfalten?
Ja, der Untertitel ist eben Nemo Propheta in Patria, und er hat tatsächlich zu Hause grad und grad überleben können mit dem, was er für seinen Schulunterricht und seinen Organistenarbeit bekommen hat, und bekam dann von der Gemeinde Kastelruth, das ist ganz nahe, ist zwar schon deutschsprachig, aber es ist nahe an Gröden, eine Anstellung. Und da wurde er hoch geschätzt und bekam ein gutes Gehalt und konnte sich ein Haus kaufen und blieb dann 30 Jahre in Kastelruth und zog dann noch ganz zum Schluss nach Brixen, die Bischofsstadt, wo er dann 1845 gestorben ist.
Matthias Plohner hat ja auch Journale geschrieben, also ich glaube, man nennt sowas Tagebuch heute. Und er hat da sehr ausführliche Aufzeichnungen gemacht, sein Leben lang eigentlich. Und er dürfte sich auch nie gelangweilt haben, ist dann irgendwo einmal dann zutage getreten. Existieren diese Journale noch?
Ja, die existieren alle und die hatte ich zur Verfügung. Die konnte ich alle lesen. Er hat sie auf Deutsch geschrieben natürlich. Man hat früher Deutsch geschrieben. Nur seine Gedichte, die ja auch sehr scharf sind und bissig und lustig, die hat er auf Ladinisch geschrieben. Und das ist unser Glück. Und ich glaube, das Sprachbewusstsein war zu jener Zeit einfach ein anderes als heute. Er hat Ladinisch geschrieben, um in sein Tagebuch einzelne Episoden, die man verstecken musste, so zu kaschieren, die hat er auf Ladinisch geschrieben. Wie zum Beispiel, die Köchin des Pfarrers hat ein Kind bekommen und ist dann in ein anderes Tal abgehauen und so. Das hat er dann auf Ladinisch geschrieben, denn das wäre zu brisant gewesen.
Ja, aber wichtige Zeit- oder historische Dokumente auf jeden Fall, die er da auch hinterlassen hat. Eine Frauengeschichte ist dann jene von Rosalia Nogler, die muss während des Ersten Weltkriegs, so wie viele andere Frauen, sehr selbstständig handeln, eigenständig handeln, um sich und ihre Kinder durchzubringen. Sowas war zuvor eigentlich eher nicht gewünscht, dass die Frauen sagen, was zu passieren hat und das dann auch tun. Nach Kriegsende fasst sie dann einen Entschluss, der die gesellschaftliche Enge auf jeden Fall sprengt. Also das stößt sie nicht wirklich auf Verständnis.
Ja.
Welche inneren Konflikte lösen sich denn dabei und welche tun sich da für sie auf?
Ja, Rosalia Nogler Davidalong war meine Urgroßmutter. Und eben 1915 musste der Mann einrücken auf die Front, die Dolomitenfront. Und als er zurückkam, war auch traumatisiert, die Männer waren ziemlich traumatisiert, war er nicht mehr instand, dieses Hotel, das sie aufgebaut haben, weiterzuführen. Und er hat sie auch geschlagen. Das ist auch eine Sache, die heute noch in meiner Familie, in meinem Dorf, totgeschwiegen wird. Und man hat mir auch gesagt, du wirst das doch nicht mit den richtigen Namen schreiben. Und ich habe gedacht, nein, nach 100 Jahren muss man das tun. Und sie ist mit einem österreichischen Offizier davon, 1919, hat 8 kleine Kinder zurückgelassen und den Mann, und ist eigentlich nie mehr zurückgekommen, nur kurz in den 50er Jahren auf Besuch bei ihrem Sohn.
Sie wollte aber ganz gerne zurück, sie hat ja auch Heimweh und Sehnsucht gehabt, aber das wurde ja offensichtlich nicht wirklich verziehen, dass sie gegangen war.
Nein, das wurde ihr nicht verziehen. Auch in der Familie von ihrem Vater waren sie sehr, sehr böse mit ihr, dass sie einfach die Familie verlassen hat. Aber so richtig verstanden hat sie niemand, was bis heute ein bisschen alles verschwiegen.
Der Zweite Weltkrieg wird dann zur Herausforderung für Anna-Maria Wanka. Sie ist eine, die es als Frau zu einem Beruf gebracht hat. Sie wird eine Lehrerin, eine sehr engagierte Lehrerin, die unter anderem auch mit Montessori-Methoden gute Lernerfolge erzielen konnte. Um eben auch Lehrerin bleiben zu können, zieht sie mit den Nazi-Vorgaben mit.
Ja, das war Anna Maria Wanka, meine Großtante. Da hat meine Mutter immer gesagt, Kalla Fopa Tudascha, die war dann deutsch. Da bin ich neugierig geworden. Habe ich im Archiv ziemlich einen halben Meter Backen an Dokumenten bekommen, weil ich verwandt bin, sonst hätte ich sie noch gar nicht bekommen. Habe alle Briefe und Dokumente durchgesehen und gesehen, dass es nicht so einfach war. Sie hat die Lehrer für den Deutschunterricht der Optantenkinder ausgebildet mit dieser Montessori-Methode und hat natürlich deshalb auch optiert fürs Reich. Das heißt, in Südtirol mussten alle Leute bis 1939 im Dezember entscheiden, ob sie heim ins Reich nach Deutschland ziehen wollen oder in Italien bleiben wollen und Italiener werden. Und man hat gedroht, sie werden nach Sizilien geschickt. Ja, und sie hat natürlich optiert, aber hatte immer wieder eine Ausrede, nicht gehen zu können, denn sie musste den Hof ihres Vaters mit Schulden retten, weil der Vater einen zu großen Stadel gebaut hat und so weiter. Und hat das Wegziehen immer hinausgeschoben. Deshalb ist es schon ein bisschen fraglich, ob sie wirklich opportunistisch war oder ob sie einfach eine Überlebenskünstlerin war.
Ja, aber genau diese Möglichkeiten eröffnen sie, indem sie die Lebensgeschichten literarisch, fiktional beschreiben. Bei Anna Maria Wanka haben sie die Ich-Form gewählt. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, Anna Maria Wanka und den nächsten Pepi Demetz habe ich die Ich-Erzählperspektive gewählt, weil ich diese Dokumente gefunden habe. Und ich hatte das Gefühl, bei diesen Briefen, die vielen Briefe, die sie geschrieben hat, sie spricht mit mir und ich hätte sie ja fast noch kennen können, fast. Und da kam es mir vor, es ist stimmiger, wenn ich sie in der Ich-Form erzähle. Die ersten drei habe ich in der autorialen Er-Sie-Form-Perspektive geschrieben und die letzten zwei eben in dieser Ich-Form, auch Pepi Demetz dann.
Genau, der Pepi Demetz ist jetzt der fünfte dieser literarischen Porträts. Pepi Demetz ist schon als uneheliches Kind zur Welt gekommen und hat einen dementsprechend schlechten Start ins Leben. Nach einem Sturz von einem Kirschenbaum hat er dann an epileptischen Anfällen gelitten und ist dann über die Psychiatrie in Pergine dann noch einmal 1939 weitergebracht worden in eine Anstalt nach Zwiefalten.
Ja, Pepi Demetz ist als Bastard, sagt man auf Ladinisch, das ist ein sehr heftiges Wort, ein Bastard, als uneheliches Kind, 1916 geboren. Er hat nie erfahren, wer sein Vater war, entweder ein Offizier oder ein russischer Gefangener, denn es waren ganz viele russische Gefangene in Gröden, die die Grödener Bahn gebaut haben. Und ist eben, wie Sie schon den ganzen Schicksal, sein Leben geschildert haben, nach Zwiefalten gekommen mit den Geisteskranken, die der Euthanasie zugeführt worden sind, in Grafeneck und so weiter. Er hat überlebt, denn die Südtiroler hat man eher verschont, denn sie wollten sich nicht mit Mussolini zerstreiten. Das war so ein bisschen ein internes Abkommen. Und hat 1981 seine Geschichte erzählt. Und zwar auf eine Kassette auf Bitten des Pfarrers von Zwiefalten. Und diese Kassette war lang im Internet einzuhören. Und die hat mich so erschüttert, da habe ich richtig geweint vor dem Computer, als ich gehört habe, wie er selber seine Geschichte erzählt.
Der Pepi Demetz wurde wahrscheinlich auch aus dem Grund verschont, weil er ja nicht wirklich geistig krank war. Und es haben sich dann auch die epileptischen Anfälle reduziert und er war ja auch durchaus nützlich, sage ich jetzt mal, für die Pfleger in dieser Anstalt, weil er mit ihnen ja auch ganz gut zusammengearbeitet hat. Den Pepi Demetz haben Sie eben auch in der Ich-Form beschrieben. Wie konnten Sie ihm denn so nahe kommen?
Durch diese Kassette. Als ich gehört habe, wie er es mir erzählt, konnte ich gar nicht eine andere Perspektive wählen. Ich habe so schreiben müssen, als ob er es mir eben auf Ladinisch in seiner so geliebten Muttersprache und sein geliebtes Gröden zu mir spricht. Ich weiß gar nicht, wie gut er noch Ladinisch konnte, aber sicher, denn er hätte immer nach Hause wollen, sein ganzes Leben lang. Aber die Insassen von diesen Sanatorien, die waren nach dem Krieg staatenlos. Und wenn ein Verwandter sie nicht aufgenommen hat, mussten sie dort bleiben. Und er ist tatsächlich erst 1998 in Zwiefalten gestorben. Er ist nie mehr nach Hause gekommen. Er konnte in den letzten Jahren im Sommer kurze Zeit in Gröden verbringen. Aber das war alles.
Na, vor allem hat er eben auch das Schicksal erlitten, dass immer andere bestimmt haben, was mit ihm geschehen soll. Sie haben zu Pepi Demetz auch noch eine kurze Lesepassage.
Ja, als dieser Zug von Trient, das wurden von Pergine nach Trient in einen Bus verfrachtet und dann in diesen Extrawaggonzug nach Zwiefalten. Hier erzählt er zu mir. Es war schon 9 Uhr abends, als der Zug im Bahnhof von Zwiefalten einfuhr. Und um 10:30 Uhr nachts wurden wir erst abgeholt und ins Klostersanatorium geführt. Es regnete in Strömen und wir wurden in den Fraterturm 3 hinaufgejagt, wo man für uns im Flur ein wenig Stroh ausgestreut hatte. Hier könnt ihr schlafen. Es war bitterkalt, draußen regnete es ohne Unterlass, wir waren hungrig und durstig und völlig erschöpft. In diesem Schmutzloch haben sie uns die ganze erste Woche in eisiger Kälte eingesperrt. Wir bekamen weder Nahrung noch Kleidung und mussten mit dem Wenigen, das wir von zu Hause für die Reise mitgenommen hatten, durchhalten. Jeden Morgen war es draußen weiß. Nachts schneite es, während ich von Pergine träumte, wo die Bäume geblüht hatten, als wir fortgingen und bald die Kirschen reifen würden. Deshalb ist der Untertitel auch eben Der Kirschbaum blüht im Frühling.
Pepi Demetz, er ist einer von 5 Porträtierten in dem Buch, die kulturell, politisch, gesellschaftlich, hierarchisch ganz unterschiedliche Positionen eingenommen haben. Was sie alle verbindet, ist eben die ladinische Muttersprache. Sie wurden neben ihrer literarischen Arbeit auch als Literatur- und Sprachwissenschaftlerin fürs Ladinische schon mehrfach ausgezeichnet. Wie kann es denn in der heutigen Zeit einer Sprachgemeinschaft gelingen, die sich nur über 5 Täler erstreckt, dass sie lebendig bleibt?
Ja, ganz einfach. Wenn es die Muttersprache ist, dann ist es einfach die erste Sprache. Und wenn es uns ökonomisch weiterhin gut geht, dann können wir sie auch erhalten und sind nicht gezwungen, eine andere Sprache zu sprechen. Außer, jetzt, wie Sie sehen, in der Literatur, wenn man ein bisschen rauskommen will, muss man sich selbst übersetzen oder einen Übersetzer finden. Das ist schwierig. Und Literatur in Geheimschrift, mit dem kommt man nicht weit. Ich habe gestern auch im Pavillon von Kanada gehört, wie die Eingeborenen gesagt haben, wir müssen unsere Muttersprache aufgeben.
Sie haben das zum Glück auf beiden Sprachen erledigt oder vollbracht, dass Sie diese Porträts, die sehr eng verbunden sind mit dem Siedlungsgebiet der ladinisch sprechenden Menschen, Totgeschwiegene Leben, 5 literarische Porträts. Erschienen ist es bei Rezia in Bozen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ruth Bernardi. Schön, dass Sie gekommen sind.
De gras de cour, sante propre gras, de pudai, avai pudu, pujnetlo, de gras. Auf Wiederhören, danke.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.